Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe des Lovecast. Ich bin der Stu und wenn ich Liebe vergeben habe, dann muss er da auch dabei sein, nämlich der Pascal. Hallo, Pascal.
Hallöchen.
Pascal, machen wir es fix und schnell. Manöverkritik, letzter Hatecast und Olympus Has Fallen. War schon toll, oder?
War sowas von toll, war auch absolut nötig und bin sehr zufrieden.
Wir sollten mal diese Manöverkritik irgendwann mal rauslassen, glaube ich. Das bringt irgendwie nichts mehr, weil die immer so unglaublich gute Arbeit abliefern.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es gehört einfach dazu.
Es gehört dazu, da hast du vollkommen recht. Ja. Wir haben natürlich auch Kommentare bekommen und wir möchten zwei davon vorlesen. Mhm. Und willst du beginnen?
Ich will beginnen.
Dann tue das.
Gut. Wir haben einen Kommentar von unserem Lieblingsuser und Podcast-Neuling Dingdong bekommen. Der da schreibt, der im Podcast gefallene Satz altmodische Action in modernem Gewand passt soweit. Inhaltlich reitet der Film die gleiche Welle wie zum Beispiel die alten Seagal-Filme, ohne dabei jedoch deren 80er-Charme zu besitzen. Ein weiterer Fehler ist es, dass der Film auf schlechtes CGI statt auf Kunstblut und praktische Effekte setzt. Das sieht leider allzu oft nicht wirklich pralle aus. Dafür suppt es aber relativ gut und dämliche, auflockernde Blödeleien gibt es auch keine. Mhm. Eine 16er ist hierbei mit Sicherheit bis an die Grenzen ausgereizt. Aber noch passend. Allzu moralisch sollte man an diesen Film natürlich nicht rangehen. Gleiches gilt für Logik. Film an, Hirn aus, Bier rein, lautet hier die Devise. Wer das kann und wer das auch so möchte, der dürfte mehr oder minder seinen Spaß haben. Wobei er, wie bereits erwähnt, den Charme der 80er, 90er nicht aufkommen lassen kann. Was dem Film im Podcast so vorgeworfen wird, kann ich für mich so gelten lassen. Habe damit aber eben scheinbar weit weniger Probleme als Soli und Stu. Ein goldenes Ich wird es für diesen Beitrag nicht geben. Aber daran gebe ich aber einfach mal euch die Schuld. Ihr müsst mich einfach mehr triggern.
Ja, danke Ding Dong und danke auch, dass du uns die Schuld gibst für deine Versäumnisse. Mhm. Das kenne ich irgendwoher. Ja, die Beziehung zwischen mir und Pascal ist ähnlich aufgebaut, aber okay. Ja. Gut, dann will ich mich mal um Kühne kümmern. Der hat geschrieben, okay, ich schäme mich, weil ich mag den Film. Euer Fehler bei dem Film ist, dass ihr den Kopf eingeschaltet habt. An dieser Stelle möchte ich euch gar nicht widersprechen. Aber wenn man einfach einen kernigen Actionfilm sehen möchte, macht man relativ wenig falsch. Wenn ich an dieser Stelle Ding Dong zitieren darf, es macht viel Bum Bum und ist einfach kurzweilig. Langeweile kommt zu keiner Stelle auf und mir hat es ebenfalls gefallen, dass wir nicht schon wieder einen weichgespülten Actionfilm für die Kinder serviert bekommen haben, sondern einfach mal wieder einen brachialen Klopper. Selbstverständlich fehlt einiges, um sich mit Genregrößen wie beispielsweise Stopp langsam zu messen, aber als Actionhappen für zwischendurch ist Olympus durchaus brauchbar. Man muss eben nur den Filmkritiker im Kopf ausschalten, dann geht's klar. Was ich mich jetzt frage, Pascal, ja? Warum glaubt ihr, dass wir den Fehler gemacht haben, den wir unserem Hirn ausgeschaltet haben? Könnte man nicht auch sagen, dass Kühne den Fehler gemacht hat?
Und Ding Dong?
Und Ding Dong?
Ja, natürlich, denn Hirn ausschalten geht nicht. Hirn ausschalten ist dumm. Hirn ausschalten macht tot. Macht das nicht.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, schon jetzt der Satz dieses Podcasts. Hirn ausschalten macht dumm. Passt
gerade. Macht dumm und tot.
Macht dumm und tot, genau.
Ja.
Ja. Ich muss gestehen, ich kann dieses Argument schon irgendwie verstehen. Ich finde es aber trotzdem immer ein bisschen seltsam.
Ja, ich auch. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Will man sich wahrscheinlich auch selbst mitschützen, warum man den Film nicht mag. Ja, der ist doch doof. Ja, ja. Gut. Alles klar. Dann könnte ich ja mein Hirn irgendwie bei jedem Film einfach ausstellen und dann sagen, ja, Schindlers Liste. Hirn aus, Film an, gut. Ja.
Gut. Ja, nach solchen hohlen Phrasen, du merkst schon, das ist eine geile Überleitung, oder das, kommen wir jetzt zu einem hohlen Mann.
Hammer!
Ja. Da habe ich einfach mal einen rausgehauen, ne? Mhm. Muss auch mal sein. Wir reden heute über Hollow Man von Regisseur Paul Verhoeven mit Josh Brolin, Kevin Bacon und Elizabeth Shue oder Shue. Und bevor wir zur Handlung kommen, Pascal, die obligatorische Frage. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie war er damals auf dich? Wie wirkte er damals auf dich?
Ich habe ihn im Zuge des diesjährigen Horror-Oktober das erste Mal gesehen. Und das ist jetzt ungefähr 2-3 Wochen her, ich glaube 2 Wochen. Und ich fand ihn durchaus sehenswert. Mhm. Wie war es bei dir, Stu?
Ja, bei mir war es anders. Du hast dich ja beim letzten Mal ein bisschen beschwert, dass ich keine Anekdote zu erzählen habe.
Ja.
Und Hollow Man war ja oder ist der letzte Hollywood-Film von Paul Verhoeven. Der kam am 12. Oktober 2000 in die Kinos. Und davor gab es halt so Sachen wie Total Recall und halt auch vor allem Starship Troopers. Mhm. Und das war einer der damaligen Lieblingsfilme in meinem Freundeskreis, weil Gewalt ist halt geil. Ne? Da haben wir einfach mal das Hirn ausgeschaltet und haben
Wobei man sagen muss, dass die Filme ja auch mit Hirn angeilt sind.
Ja, das habe ich aber erst später raus. Also, ich fand damals Starship Troopers ziemlich cool, aber ich bin ehrlich, nicht aus dem Grund, warum ich ihn heutzutage cool finde. Ja. So, also da will ich jetzt ehrlich sein.
Ja.
Naja, auf jeden Fall hieß es dann, Paul Verhoeven macht einen neuen Film.
Mhm.
Hollow Man. Und natürlich wird der Film belächelt heutzutage wegen den Effekten, aber damals sah das schon ziemlich cool aus. Und da waren wir im Freundeskreis ziemlich gehypt, also vor allem die Jungs. Und dann sind wir, ich meine sogar am Starttag, wirklich ins Kino gelaufen und haben uns den angeguckt. Und kamen ein bisschen zufrieden, aber ernüchtert raus. Warum das so ist und warum der Film trotzdem immer noch recht sehenswert ist, dazu kommen wir dann später, würde ich sagen.
Ja. Ja? Ich stimme einfach mal zu.
Nach dem Motto, lass den Dicken einfach gehen, er wird schon wissen, was er tut. Okay, ja. Gut. Dann kannst du uns vielleicht ganz grob umreißen, worum geht's denn in Hollow Man?
Ja, in Hollow Man geht es um ein Wissenschaftlerteam, angeführt von dem genialen Sebastian Cain, gespielt von Kevin Bacon, der ein Serum erfunden hat, welches dafür sorgt, dass sich eine Phasenverschiebung im Körper bewirkt. Und mit Phasenverschiebung meine ich, dass dieses Serum dafür sorgt, dass es Körper unsichtbar machen kann. Dieses Serum wird erst an Tieren getestet, mit Erfolg. Und Sebastian bietet sich dann an für den ersten Selbstversuch am Menschen. Und es gelingt allerdings nicht so ganz, denn er kann sich nicht mehr zurückverwandeln. Und dadurch merkt er, dass er endlich eine Chance hat, sein bösartiges Potenzial so richtig auszuleben. Denn der Sebastian ist ein Psychopath.
Das haben Sebastian so an sich.
Ja, das haben Sebastian so an sich.
Ja, ja, das stimmt. Also ich habe ihn ja jetzt auch nochmal geguckt. Übrigens das erste Mal im Director's Cut. Über den können wir gleich ein paar Worte verlieren. Und ich hatte es fast vergessen, wirklich, wie narzisstisch und mit welchem großen Götterkomplex dieser Sebastian Cain, gespielt von Kevin Bacon, ausgestattet ist.
Unfassbar.
Unfassbar. Also wirklich.
Ja.
Diese, ich nenne es mal Wandlung, ich meine, man kennt das ja so der nette Typ, ja, der bekommt irgendeine besondere Macht und wird dadurch böse. Aber eigentlich ist dieser Dr. Cain ja schon von Anfang an
voll Arschloch. Voll das Arschloch. Und deswegen muss ich jetzt schon mal einhaken. Denn ich muss gar nicht einhaken. Ich muss schon mal einen meiner Punkte anbringen, warum ich Hollow Man wirklich so gut finde. Wie du schon gesagt hast, so klassische Dramaturgie ist natürlich, du hast einen so einen unbescholtenen, schüchternen Wissenschaftler vielleicht, bei dem irgendwie ein Experiment schief geht und die Folgen dieses Experiments sind dann, dass er sich charakterlich verändert. Nee, in diesem Fall ist es halt so, dass du schon so ein geltungssüchtiges Vollarschloch hast, dass diese Unsichtbarkeit, die ihm dann zuteil wird, dass er die ausnutzt, um wirklich mal all das auszuleben, was halt in ihm schlummert, all das Böse wirklich mal rauszulassen. Und das fand ich schon super.
Ja, das ist sehr bezeichnend, ist ja so, ich glaube, die erste Aktion, die er so macht, wenn er unsichtbar ist, ist, dass er einer Kollegin, die da im Labor rumdöst, mal eben so an die Brüste nicht nur grapscht, sondern ihr eine, ja, ich würde sagen, Brustmassage verpasst, während sie schläft.
Genial. Das ist deswegen so genial. Soll ich dir sagen, warum das so genial ist? Weil bitte. Paul Verhoeven vermutlich der einzige Regisseur ist, der dieses Budget dazu genutzt hat, wirklich mal zu zeigen, was Männer machen würden, wenn sie unsichtbar sein könnten. Und natürlich würden Männer nicht nur gute Dinge tun, sondern die würden voll die perversen Schweine sein.
Das stimmt, weil es gibt eine Szene, es gibt da so einen Labormitarbeiter, gespielt von diesem Greg Runberg, den kennt man irgendwie aus Heroes, und der unterhält sich dann mit diesem Sebastian, nachdem er unsichtbar ist, und es gibt so eine Situation, da büxt halt Sebastian mal kurz aus, ja, was er nicht darf, aber er tut's halt, weil er ist halt Gott, ja, und sagen wir, wie es ist. Und dann fragt ihn halt eben dieser Labormitarbeiter, sag mal, was hast du denn gemacht? Warst du noch in der Umkleidekabine und hast du den, also wenn ich unsichtbar wäre, ne, da würde ich aber ordentlich, also, und ich finde, dass, also diese Brustmassage und diese Szene sind für mich die überdeutlichsten Anzeichen, dass da ein Paul Verhoeven hinter der Kamera stand.
Ja, und natürlich dann das absolute Extrem, wenn, wenn Sebastian halt wirklich aus dem Labor abhaut, zu sich nach Hause fährt und einfach seine Nachbarin vergewaltigt.
Ja. Das vielleicht auch. Ja.
Weil das wird ja schon von Anfang an aufgebaut, wenn er zu Hause arbeitet und seine Nachbarin immer beobachtet, wie sie sich umzieht, und er dann ja immer aufgeregt ist, wenn er den Rest nicht sieht, wenn sie sich wirklich dann komplett entkleidet. Ja, und was macht er dann? Natürlich fährt nach Hause, geht zur Nachbarin, vergewaltigt die und haut dann wieder ab. Normal.
Ja kennt man, ne? Ja. Ich muss ja auch gestehen, ich glaube, dass diese Figur des Dr. Kane einfach so stark wirkt, weil halt alle anderen Figuren halt totale Luschis sind.
Ja, also, oder wirklich halt normal sind.
Genau, also ja, Luschis ist, das trifft sich ganz, aber sie wirken halt so, weil ja, du hast recht, sie sind schon normal, sie machen ja auch Fehler. Also ja. Josh Brolin und Elizabeth Shue haben ja die Möglichkeit, dieses Experiment rechtzeitig abzubrechen, ja. Und sie tun es nicht, weil sie ja auch insgesamt so ein bisschen scharf sind auf den Erfolg.
Ne? Ja, und weil sie natürlich wissen, dass der Sebastian absolut brillant ist. Der ist ja brillant. Ja. Das ist wahrscheinlich das große Problem an ihm, dass er nicht nur Erwartungen aufstellt, sondern halt auch Erwartungen erfüllt. Wie will man gegen so jemanden ankommen? Und dann auch noch dieses ausgeprägte Ego. Und keiner kann ihm was anhaben, und er ist halt auch wirklich noch super intelligent und brillant in seiner Arbeit. Was willst du denn machen?
Ja, ne, stimmt schon. Ja. Tja, aber es ist schon, im Grunde seines Herzens ist der Film ja wirklich ein relativ klassischer Mad Scientist-Film. Also da, ja, ich habe da schon viel wiedererkannt aus wirklich so klassischen Horrorfilmen. Ich meine, klar, der Unsichtbare ist ja eh so eine ganz klassische Figur.
Genau.
Da sieht man schon, es gibt jetzt keine so richtigen ganz klaren Verbeugungen, ja, oder irgendwelche Easter Eggs oder was weiß ich für Verweise, wie man sie heutzutage finden würde. Aber ich finde schon, die DNA des Films ist wirklich so ein relativ klassischer Mad Scientist
Horrorfilm. Genau. Also er basiert halt ganz lose auf Der Unsichtbare Mann, aber ich finde, den Film kann man immer ganz gut als Mr. Hyde und Mr. Hyde erklären.
Oder Hyde und Heider.
Ja, genau.
Ja. Ja. Übrigens geschrieben von den Autoren von Air Force One und The Fast and the Furious.
Ja, super.
Ja, sind wir ein bisschen schlauer, ne?
Ja, sehr schön. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das jetzt drehbuchtechnisch nicht die ganz große Kunst ist. Das ist schon eine sehr klassische Genre-Geschichte, die sich natürlich allein dadurch zu was Besonderem erhebt, weil sie wirklich keine Scheu davor hat, auch mal Extreme zu zeigen. Also du hast halt schon einen Protagonisten, der vollkommen unsympathisch ist. Mhm. Also du hast ja wirklich eine Hauptfigur, die sowas von unsympathisch ist, so ein Arschloch. Und dann siehst du halt auch mal wirklich so die Möglichkeiten ausgereizt, die du hast, wenn du unsichtbar bist. Also ja, ein sehr männlicher Film.
Er missbraucht und tötet sogar arme, wehrlose Tiere.
Ja, Hunde, sehr gut. Du weißt ja, sehr gut.
Ja, das ist auch noch wieder so ein Moment, wo ich mir ja auch dachte, das macht nur Verhoeven. Also bei jedem anderen Regisseur, der hätte abgeblendet oder irgendwas wäre passiert, dass er den Hund nicht halt da irgendwie totschlägt. Wobei man ja sagen muss, dass diese Hund-Totschlag-Szene ja dadurch abgemildert wird, dass sie irgendwie in so einer Thermalsicht gezeigt wird.
Genau, mit der Wärmekamera.
Genau, denn er ist natürlich mit dieser Wärmekamera halt noch sichtbar.
Ja, und der Hund ist auch unsichtbar.
Ja, ja. Was ich übrigens total cool fand, das hatte ich ganz vergessen, ist so ein kleines Detail, wo ich mir dachte, ja, das ist echt, das finde ich cool, dass sie das kurz thematisieren. Und zwar, wenn man unsichtbar ist, das heißt, alles ist transparent, da kann man seine Augen ja nicht zumachen. Das ist ja ein Problem, was er hat. Seine Augenlider kann er zwar schließen, aber sind halt auch transparent. Ich dachte mir, das ist gut mitgedacht irgendwie.
Das habe ich auch noch nie in einem Film mit so einem Thema gesehen, dass da wirklich mal thematisiert wurde. Ach, ich habe ja keine Augenlider mehr.
Ja.
Wie soll ich schlafen? Ja, der macht sich halt schon durchaus seine Gedanken mit diesem ganzen Unsichtbarkeitskomplex und wie gesagt, ich finde, der macht das auch sehr konsequent und auch sehr radikal teilweise. Paradebeispiel natürlich die erwähnte Vergewaltigungssequenz, die im Director's Cut, glaube ich, nur drin ist, in der Kinofassung nur angedeutet. Ja.
Trotz allem, um mal so kurz auf den Director's Cut zu kommen, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen gesehen, das erste Mal im Director's Cut. Ich kannte vorher nur die Kinofassung. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, also so viel Mehrwert bietet der Director's Cut jetzt nicht. Oder der Extended Cut. Ich weiß gar nicht, ob es oft. Ist es ein Extended Cut?
Nee, ist ein Director's Cut.
Okay, Director's Cut. Also klar, du hast halt diese Vergewaltigung ist halt drin, die aber für. Also, die ist nicht schön anzusehen, ja, aber es gibt da schon krassere.
Ja, gut, aber du musst halt auch dazu sagen, ist ein Unsichtbarer, der deine Frau vergewaltigt, ne? Siehst halt nichts.
Ach, wenn ich dich nicht hätte, Pascal. Wenn ich dich nicht hätte.
Ja.
Was tut mir leid, ich habe gerade eben Olympus das Folgen geguckt, ich muss mein Gehirn wieder anschauen. Sorry. Ja. Nee, aber ich muss gestehen, also es ist jetzt kein Director's Cut, wo ich sage, der ist halt total unbrauchbar, aber. Ja, für mich ist es auch einer dieser Doctor's Cuts, wo ich sage, kann man machen, muss man nicht.
Ja, ich habe da ja leider keinen Vergleich. Ich kenne ja nur den Director's Cut und ich fand jetzt nicht, dass da irgendwie Szenen drin sind, die es nicht gebraucht hätte. Natürlich kann man immer sagen, ja, man kann dann abblenden, man muss nicht zeigen, wie der Hund totgeschlagen wird, man muss nicht zeigen, wie die Frau vergewaltigt wird, man muss nicht zeigen, wie eine Minute lang die Brust massiert wird, muss man nicht zeigen. Doch, warum nicht? Da muss man
das
zeigen.
Das mit der Brust ist auch in der Kinofassung so gewesen. Das weiß ich sehr genau.
Okay. Ja, warum sollte man das nicht zeigen? Doch klar, muss man das zeigen. Man muss ja auch irgendwie die Bösartigkeit dieser Figur zum Ausdruck bringen.
Die übrigens auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ganz toll gespielt wird von Kevin Bacon.
Ja.
Weil irgendwie, also zumindest mir ging es so zu Beginn, ich meine, dass der ein Arschloch ist, ist nach 2 Minuten klar.
Und nach 20 Sekunden. Ja? 20 Sekunden, ja.
Ja. Aber irgendwie hat man schon so ein bisschen das Gefühl, so man möchte schon, dass er erfolgreich hat oder erfolgreich ist, bis dann halt eben diese Wandlung kommt und halt, also für mich war damals wirklich dieser Cut, wo ich dachte, okay, der Typ ist für mich unten durch, halt, wenn diese Brustmassage kommt. Und es ist halt sehr rigoros, dass diese Brustmassage halt auch wirklich nach 3 Minuten, nachdem er unsichtbar ist, passiert. Mhm. Ne? Und nicht erst nach 20 Minuten oder nach 3, 4 Tagen, wo er unsichtbar ist.
Ja.
Das war sehr rigoros.
Zeigt ja auch schon auf, was das eigentlich für ein Typ ist.
Ja,
und es ist ja auch so, dass er irgendwie Frauen auf Toilette beobachtet. Ist halt der Sebastian, ne?
Ja, so sind wir halt einfach
drüber. Ja, da irgendwas ist euch in euch drin. Das muss raus. Ja.
Ja, da reden wir dann drüber, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind.
Ja.
Trotz allem finde ich, das ist der, durchs Ausdrücken, Hollywood-deskeske Paul Verhoeven-Film ist.
Ja, weil er halt, er hat halt weder diese Metaebene, die zum Beispiel Starship Troopers und Showgirls haben. Er ist natürlich nicht so sehr auf Skandal ausgelegt wie Basic Instinct. Und er ist natürlich allein durch sein Budget. Ich weiß gar nicht, ob es das größte Budget ist, was Paul Verhoeven überhaupt hatte.
Das, ich glaube, es waren 95 Millionen. Das war damals schon ordentlich.
War mehr als Starship Troopers?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, red mal weiter, ich prüfe das.
Ja, während mein Kollege prüft, wie teuer Starship Troopers war, was ihr natürlich schon wisst, weil ihr natürlich große Starship Troopers-Fans seid und jetzt denkt so, was sind das für Idioten, dass sie vorher nicht genügend recherchiert haben. Aber es tut mir leid, wir sind auch nur Menschen. Und wie gesagt, ich hatte mein Gehirn bis gerade eben ausgeschaltet. Da kann das schon mal vorkommen. Ich gebe jetzt ab zu meinem Kollegen Pascal. Pascal, was gibt es Neues an der Boxoffice-Front?
Gute Frage. Ich glaube, dass Starship Troopers ein Budget von 100 Millionen hatte.
Okay, aber das ist schon aus, also, okay, für heutige Zeiten. Also, wenn ich mir vorstelle, ein R-Rated-Film mit solchen krassen Gewalt und auch Nacktszenen, 100 Millionen, oder das wären ja heute wahrscheinlich 200 Millionen, ne?
Ja.
Ist schon krass, ja.
Ich muss übrigens hier jetzt mal kurz sagen, dass das neue Design von Box Office Mojo voll scheiße ist.
Ja, danke, das finde ich auch.
Wo steht da das Budget? Wo?
Ja, das habe ich bei Hollywood heute auch gesucht, habe es auf der anderen Seite gefunden.
Ja.
Wir sind nicht schuld, das ist Box Office Mojo.
Hier steht es. Starship Troopers Budget 105 Millionen.
Oh,
Ja, also 10 Minuten mehr als Hollow Man, aber trotzdem ist es natürlich schon, ja, man kann bei Paul Verhoeven nicht sagen, es ist der angepasst. Der hat halt diese Momente drin, die du irgendwie nicht so einem Massenpublikum eigentlich näher bringen kannst. Aber es ist schon im Vergleich zu den vorherigen Filmen, ist es wahrscheinlich schon sein Mainstreamigster. Stimmt schon.
Ja. Ja, das stimmt schon. Und es war ja auch sein letzter Hollywood-Film. Er hat ja danach 6 Jahre Pause gemacht, weil Hollow Man ja, ich glaube, weltweit 190 Millionen eingespielt hat, was halt einfach zu wenig ist bei dem Budget.
Ja.
Und dann hat er 2006 diesen Black Book gemacht, den ich sehr schätze.
Wieder in die Niederlande dann, zurückgekehrt.
Genau, hat er da irgendwie bei einem Episodenfilm und einem Film namens Tricked oder so, habe ich beide nicht gesehen. Und dann kam er 2016 mit El Furios zurück.
Ja.
Und wo ich auch das Gefühl hatte, okay, der gute Mann ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, er hat in Europa, glaube ich, eine neue Heimat gefunden.
Ja, da wird ja jetzt auch demnächst dieser lesbische Nonnenfilm kommen, Bernadette oder wie der heißt.
Benedetta.
Genau, ich glaube, wir sollten einfach mal auf die Effekte zu sprechen kommen bei Hollow Man, was natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist für den Film.
Das stimmt, weil ich habe 2 Leuten davon erzählt, dass wir Hollow Man machen.
Mhm.
Und beide haben gleich reagiert, nämlich sofort haben sie gesagt, oh, die kann man sich heute doch bestimmt nicht mal angucken bei den Effekten.
Mhm.
Und ja, die Effekte sind gealtert. Es gibt Szenen, die ich damals im Kino wesentlich imposanter fand.
Ja.
Nichtsdestotrotz fand ich, gab es da immer noch Effektszenen, die wirklich toll waren.
Also wir können erstmal mit der ersten großen Effektszene anfangen, mit dem Gorilla, der zurückgeholt wird.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne? Der Satzbau ist wieder sehr gut, wo man sieht, wann die Effekte funktionieren und wann nicht. Das Skelett sieht scheiße aus, aber wenn es dann detailliert wird, wenn dann die Haare kommen, wenn die Organe kommen, das sieht immer noch ziemlich gut aus.
Ja.
Was sehr interessant ist. Und darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass der Film in seinen Effekten auch sehr kreativ ist. Denn man merkt schon, dass sich da Gedanken gemacht wurde. Ja, wie können wir das jetzt mal so ein bisschen ausreizen? Wie machen wir den Unsichtbaren sichtbar? Dann gibt es Szenen im Wasser, dann gibt es Szenen mit Wasserdampf, Zigarettenqualm, die dann immer so die Silhouette von Sebastian nachzeichnen. Es hat schon was. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn sie ihn das erste Mal anziehen, ja, die Augen sind weg. Und man in den Kopf reingucken kann, der ja nicht da ist.
Ja.
Das sind schon echt gute Szenen.
Mhm. Ich glaube nämlich auch, die besten Effektszenen im Film sind die, die du gar nicht so als Effektszenen wahrnimmst, obwohl es halt eben welche sind, wenn du mal genau nachguckst. Das mit den Augen ist halt ein perfektes Beispiel.
Mhm.
Und auch das mit den Silhouetten und mit dem Dampf oder so.
Ja.
Ich muss ja gestehen, ich war damals wirklich total perplex, wie gut man, es gibt eine Szene, da taucht Sebastian in so einem Swimmingpool ab. Und da sieht man, er ist halt nackt, ist klar, ne? Und man sieht halt seinen Penis durch dieses Wasser, so. Und ich war echt verblüfft, wie gut die das hinbekommen haben. Und ich muss gestehen, ich war jetzt beim Director's Cut immer noch verblüfft.
Ja. Das sieht wirklich top aus. Also man kann den Film durchaus vorhalten, die Effekte sind nicht mehr zeitgemäß, aber die sind immer noch sehr gut.
Ja,
sie sind besser als die Mumie kehrt zurück.
Ja, das ist ein anderer Fall. Das ist die Bandame ist halt schon scheiße.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Aber das Schöne ist, obwohl er halt so eigentlich ein Effektfilm ist, wirkt er nicht so.
Nee, der wirkt irgendwie wie eine zynische Fingerübung von Paul Verhoeven. Einfach mal, ich habe jetzt das Geld und ich mache mal so einen ganz klassischen Genrefilm und damit erlaube ich mir die Möglichkeit, auch mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Aber ich habe natürlich dann auch immer noch so ein dramaturgisches Korsett, in dem ich mich drin bewege, was natürlich dann auch im Finale bemerkbar wird, wenn er dann doch ein relativ konventionelles Actionfinale abspult.
Ich fand sogar, dass mich das Finale so die letzten 20 Minuten schon an einen Slasher erinnert
hat. Ja, das ist dann leider so ein bisschen, also es ist nicht schlecht, aber da hat der Film so ein bisschen von seiner Power, von seinem Dampf eingebüßt.
Da ist ein gutes Beispiel, das ist. Wobei, das fand ich schon damals, ich fand dieses Finale an sich eine coole Idee, weil ich meine, unsichtbarer Killer, das ist halt super für einen Slasher, weil der kann halt immer überall sein.
Ja.
Muss aber gestehen, dass sie da spannungstechnisch echt nicht so viel draus gemacht haben.
Nee, ist zu viel Gepolter.
Genau.
Ist zu laut. Es ist einfach ein Actionfinale. Also funktioniert nicht so richtig. killt den Film jetzt nicht, aber es raubt ihm natürlich schon so ein bisschen von dieser schleichenden Intensität. Wo ist er jetzt? Was macht er gerade? Naja. Ist ja. Leider so.
Ist leider so.
Ja. Was soll ich machen?
Was soll ich machen? Und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen, ist, wie viel Zeit der Film in dieser Forschungsstation verbringt.
Ja, der ist schon fast kammerspielartig.
Ja.
Das stimmt. Und man muss vielleicht auch nochmal auf die Figuren von Josh Brolin und Elizabeth Shue zu sprechen kommen. Denn ja. Die Elizabeth Shue war ja die Ex-Freundin im Film von Kevin Bacon und ist jetzt mit einem anderen Wissenschaftskollegen, nämlich Josh Brolin, zusammen. Und ja, diese Beziehung, von der Sebastian eigentlich nichts wusste und der dann auf die Schliche kommt durch seine Unsichtbarkeit, ist natürlich auch nochmal so eine ganz entscheidende Triebfeder dafür, um so richtig auszurasten. Denn ja, Hollow Man, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ich sage es jetzt einfach, Hollow Man dreht sich natürlich auch so ein bisschen um toxische Männlichkeit, um verletzten Stolz, der dann durch Gewalt ausgebügelt werden soll.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja.
Wobei, das fand ich, haben sie auch nicht so ganz konsequent genutzt, so Momente im Film, wo du dir nie sicher warst, so ist er jetzt da oder ist er nicht da. Also wenn er halt da war, um irgendwas mitzulauschen, hat dir der Film immer irgendwie noch Hinweise gegeben, da bewegt sich ja ein Stuhl oder so. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte Potenzial gehabt, so ein bisschen Paranoia aufzubauen.
Genau, hätte man echt noch so ein bisschen ausreizen müssen und nicht so klar ausformulieren. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und man muss natürlich auch sagen, dass Hollow Man eigentlich auch das Potenzial gehabt hätte, irgendwie über wissenschaftlichen Kontrollverlust und Moralverlust und was Wissenschaftler eigentlich für eine Verantwortung mit sich bringen, hätte da auch noch viel drüber sinnieren können. Das macht er ja alles gar nicht. Das ist ja wirklich ein klassischer, es ist ja schon ein Reißer, kann man sagen. Das ist ja wirklich schon sehr reißerisch, was Paul Verhoeven da abzieht.
Ja, und man muss auch sagen, halt, obwohl ein Unsichtbarer mitspielt, ist der Film dann doch, hat er keine Überraschung.
Ne? Nee. Also ich fand es überraschend, wie weit Paul Verhoeven geht, teilweise, was da abgezogen wird. Ich erwähne die Szene jetzt nicht nochmal. Aber ja, man hätte da echt noch ein bisschen mehr mit dem Misstrauen spielen sollen. Das hätte die Spannungskurve nochmal so ein bisschen angehoben.
Ich frage mich ja bei diesen typischen Verhoeven-Szenen. Ja? Und wie gesagt, waren die initiiert von Verhoeven oder standen die wirklich im Skript? Ich meine, der eine Autor hat, wie gesagt, Fast and Furious und, halte ich fest, Mein Partner mit der Kartenschnauze 2 und Mein Partner mit der Kartenschnauze 3 geschrieben.
Daher kommt also der Hass auf Hunde, okay?
Daher kommt der Hass auf Hunde. Oh ja, genau. Ja, das klärt so einiges. Ich stelle mir gerade so Paul Verhoeven vor, nee, Hunde umbringen ist undoll, meine ich so. Nee, ich will aber, dass der Köter stirbt.
Guck dir mal Mein Partner mit der Kartenschnauze 2 und 3 an.
Ja.
Oh, ja.
Okay, interessant.
Ja, also das ist natürlich jetzt wieder so eine Frage, ob es von vornherein klar war, dass diesen Film Paul Verhoeven macht und die beiden Autoren das gezielt für Paul Verhoeven geschrieben haben. Oder natürlich, ob Paul Verhoeven eingekauft wurde, in Anführungsstrichen, und dann über das Drehbuch rübergeguckt hat und sich gedacht hat, ja gut, der Sebastian ist jetzt schon ein Arschloch, aber da fehlt doch noch irgendwas. Und dann gesagt hat, ja, pass mal auf. Ja, hier krapschen wir eine alte Mann die Titten, hier vergewaltigen wir eine alte Mann und hier töten wir einen Hund.
Ja.
Ne?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Skript das nicht beinhaltet hat, oder zumindest nicht in dieser Art und Weise.
Ja.
Ich glaube schon, dass der Verhoeven dieses Skript dann gesehen hat und sich gedacht, okay, ich versuch's mal. Und dass sie ihn haben machen lassen, ist schon ein bisschen kurios, weil zum einen hat er halt mit Starship Troopers und Showgirls halt zwei Flops hingelegt. Ich meine jetzt nicht halt künstlerisch, sondern wie gesagt nur kommerziell.
Mhm.
Und ich weiß noch, Hollow Man wurde damals stark beworben. Das sollte schon so ein Herbsthit werden, was er dann nicht geworden ist.
Also da muss ich auch noch was zu sagen. Ja. Denn der lief damals es hieß das Cinedome bei Sky, wo du die Filme kaufen musstest, nachdem sie kurz vorher...
Cinema hieß das, oder?
Nee, ich glaube Cinedome. Und dann gibt jetzt gibt's Sky Cinema. Aber früher, vor als ich dann, ja gut, wann kam der ins Kino? 2009? Dann war der 2000.
Nein, der
2000 kam der ins Kino, ne?
2000.
Genau. Und 2001 ist er dann wahrscheinlich irgendwie auf DVD erschienen. Ja, da war ich 9. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie viel Werbung auf Premiere damals lief für diesen Film. Extrem viel Werbung.
Ja.
Also, und ich fand das auch total interessant immer. Ja, einfach, einfach diese Trailer zu sehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was da abgeht. Das sah halt so, sah halt aus wie ein cooler Actionfilm.
Ja. Und das glaube ich, also ich, so wurde er auch beworben. Also
ja.
Ich weiß noch diese Szene, wenn dieser Colonel oder General diesen Zigarrenrauch auspustet und dann siehst du halt diese Silhouette von Sebastian und er stürzt sich auf ihn. Das war immer so die Schlussszene des Trailers, so dieser Money-Shot. So, oh mein Gott, sieht das toll aus.
Die ja, ist aber auch echt gut.
Die ist auch gut, die ist auch ja. heute noch echt gut.
Ja.
Ja? Und ich glaube einfach, dass die Produzenten, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber vielleicht ein bisschen die Kontrolle verloren haben oder einfach diese Kompromisse dann gemacht haben. Weil wie gesagt, für einen Verhoeven-Film gibt's da schon Verhoeven-Szenen, aber es ist nicht der behobigste Verhoeven-Film.
Ja.
Ne?
Das stimmt.
Also ich kann mir vorstellen, dass es da hinter den Kulissen ordentlich
Reibereien-Gespräche
gab.
Genau. Ja, Reibereien, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Und ich bin froh, dass der gute Paule sich durchgesetzt hat.
Ich glaube ja, dass er sich nur zum Teil durchgesetzt hat.
Wahrscheinlich war da noch mehr drin.
Ja.
Wahrscheinlich glaube, war da echt noch mehr drin. Wahrscheinlich hat er noch mal richtig auf die Kacke da gehauen. Ey. Ah, und im Director's Cut ist es auch nicht drin. Ja gut, klar, die Vergewaltigung ist halt drin. Aber oh, da war bestimmt der alte Schmierfing, der hat bestimmt noch mal richtig einen rausgehauen. Ne? Aber ich bin schon froh, dass wir überhaupt das haben.
Oh, was ich übrigens total lustig fand, kennst du diese Kunstausstellung Körperwelten?
Ja.
Mhm. Mit diesen
genau.
Leichenplastiken, ja?
Genau.
Mhm. Es wurde eine Zeit lang mit Bildern aus Hollow Man dafür geworben.
Bietet sich an.
Ja, ne?
Bietet sich an. Das stimmt, ja. Und man muss natürlich auch sagen, Hollow Man hat noch einen Nachfolger bekommen.
Ja, mit Christian Bale, nicht wahr? Quatsch, Slater. Verdammt.
Komm ich jetzt auf. Mit Christian Slater, genau. Christian Slater. Der in dem Film Michael Griffin spielt. Ein Versuch des US-Militärs, den perfekten Attentäter zu erschaffen. Nie gesehen.
Gesehen und für Scheiße befunden.
Wirklich schlecht?
Ich habe ihn bei 2,5.
Ja. Aber das ist doch der Regisseur von Sniper Reloaded.
Ja,
und von North Sniper Homeland Security.
Und von Northman und Viking Saga.
Ja. Ich
diesen, aber das ist anders. Schreib mal ab. Nee, also bei Hollow Man 2, ich weiß nicht, ob der so schlecht ist, wie ich ihn jetzt bewertet oder in Erinnerung habe.
Mhm.
Aber ich bin mir sehr sicher, dass der erste Hollow Man um Weiten besser ist als der zweite.
Ich rieche einen Trashcast.
Ja, dann wünsche ich dir mit Carlo viel Spaß.
Ich finde ja, ich musste ja bei Hollow Man ganz oft an die Fliege denken.
Ja, wobei die Fliege, da ist halt doch noch ein bisschen mehr Saft. Ne?
Ja, da ist mehr Saft und da ist halt auch echt mehr Empathie. Und da ist natürlich auch eine deutlich größere Verwandlung. Aber ich fand... die Fliege geht halt auch diese Extreme ein, ne? Die Extreme eines Experiments, das aus den Fugen gerät. Und ich finde Hollow Man und die Fliege im Double super Abend.
Ja.
Super Abend.
Ich glaube, Hollow Man ist dann eher für die Leute, die die Fliege dann doch zu saftig und brutal und ekelig finden.
Und vielleicht auch zu intellektuell.
Genau, und halt dafür halt eben ganz gerne mal sehen würden, wie Kevin Bacon 5 Minuten an der Brust seiner Darstellung spielt.
Dann war CGI-Nippel, oder?
Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, der Nippel war auch CGI.
Okay, ich müsste mir die Szene nochmal angucken.
Ich auch, natürlich nur zu Forschungszwecken.
Ja. Okay. Gut, bevor das hier komplett eskaliert, ja, und wir nicht mehr an uns halten können, hast du noch irgendwas zu Hollow Man?
Nee, ich glaube, Ich glaube, wir haben soweit alles. Ich glaube, wir können zum Fazit kommen.
Ja, dann mach mal.
Also ich muss sagen, Hollowman nutzt vielleicht nicht das ganze Potenzial aus, was vielleicht auch daran liegt, dass Paul Verhoeven irgendwann mal Grenzen gesetzt wurden. Da wurden bestimmt schon Kompromisse geschlossen von wegen, ja, das kannst du machen, aber oh, das ist aber auch schon echt, naja, mach halt mal. Das merkt man viel, das kann man sich vorstellen, wenn man halt daran denkt, dass es ein Paul Verhoeven-Film ist. Ansonsten muss ich sagen, das ist ein knackiger, zynischer, teilweise positiv geschmackloser Genrefilm, der sich irgendwie ins Blockbuster-Gewand verirrt hat. Und die Effekte sind ja nicht ganz zeitgemäß, aber teilweise wirklich immer noch ansehnlich. Und sie werden kreativ genutzt. Und mein größter Punkt, warum ich Hollowman mag, ist einfach, weil Paul Verhoeven wirklich mal eine andere Perspektive sucht, um mit diesem Unsichtbarkeitsthema umzugehen. Also er versucht wirklich mal zu zeigen, dass nur weil man unsichtbar ist, macht man nicht automatisch nur noch gute Dinge. Natürlich nicht. Man hat alle Möglichkeiten. Und das ist dann natürlich auch wieder ja so eine kleine Abrechnung mit Männlichkeit. Guter Film. Sehenswert.
Ja. Ja. Ja, kann mich mit dem Ersten anschließen. Für mich ist Hollowman ein relativ klassischer Mad Scientist-Film mit sehr deutlichen Farbtupfhallen eines Paul Verhoeven.
Süß.
Ja, süß, ne? Perfekt beschrieben. Mhm. Definitiv mit einer seiner schwächsten Hollywood-Arbeiten, aber immer noch ein wirklich guter Film.
Ja.
Im Mittelteil fand ich, gab es hier und da vielleicht ein paar Durchhänge, aber insgesamt wirklich ein schöner Film, kann man sich und sollte man sich angucken.
Und Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Geile Sau.
Genau, Kevin Bacon, der sein Bacon raushängen lässt im Wasser.
Ja.
Ja, gut. Dann
übrigens das. Für alle Kevin Bacon-Fans, die seinen Penis nochmal sehen wollen, Wild Things.
Wild Things ist auch grandios.
Ja,
da gibt es auch schon. Irgendwann mal.
Den müssen wir echt mal machen. Oh, der ist echt geil. Der ist auch wortwörtlich geil. Aber da gibt es auch schon einen nackten Kevin zu sehen. Also nicht zu verachten.
Zu Wild Things könnte ich sogar eine richtig tolle Anekdote erzählen. Ah.
irgendwas aus der Pubertät?
Hat mit Schokolade, Fingern und Sex zu tun.
Die kenne ich. Ja, die kenne ich im Kino, ne?
Ja, genau.
Ja, klar. Die ist gut, ja, ja. Wild Things, aufschreiben.
Mhm. Okay, gut. Gut, dann bin ich an der Reihe, jetzt das obligatorische Prozedere durchzuführen. Hm. Wenn ihr das hier auf Deezer, Podigy, iTunes, YouTube oder
Spotify.
Sonst wo? Spotify. Hört, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns liked, eventuell einen Kommentar da lasst oder uns folgt. Warum? Weil wir es verdient haben.
Ja.
Und es hat mir großen Spaß gemacht, wieder mit dir ein bisschen Liebe zu verbreiten.
Mhm.
Auch wenn es nur für den hohlen Zahn war.
Du kleiner Schelm, du.
Ich kleiner Schelm, ja. Gut. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist dann wieder ein Hatecast. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich sage Adieu und ich übergebe dir die letzten Worte, Pascal.
Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal.